HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Transparenz, das heißt durchsichtig. Man kann also alles dahinter oder vielleicht auch drin sehen. Und das genau will jetzt das hessische Transparenzregister leisten. Denn die AWO-Affäre hatte viele verdeckte und vielleicht auch illegale Praktiken zutage gefördert. Fälle von Vettern, Wirtschaft und Bereicherung durch die Mitarbeiter dieser Wohlfahrtsorganisation. Mit dem neuen Register nun soll sichtbar werden, was diese Organisationen mit den öffentlichen Geldern für die Allgemeinheit tun. Auch über ihre Werte und inhaltliche Ausrichtung sollen sie informieren. Sozial- und Integrationsminister Kai Klose von den Grünen hat es heute vorgestellt und Wiesbaden-Korrespondent Andreas Meyer-Feist berichtet.
Es ist der sanfte Druck, der wirken soll, nach der Devise, wer am meisten von sich preisgibt, dem kann man mehr vertrauen. Die neue Transparenzdatenbank ist freiwillig. Wer mitmachen will, muss zumindest Basisdaten eintragen. Das Ganze soll aber doch einen Wettbewerb in Sachen Transparenz entfachen. Wenn jeder vergleichen kann, was da wo steht und was nicht, kann jeder seine Schlüsse ziehen. Das ist die Erwartung und darauf setzt der grüne Sozialminister Kai Klose. Gerade wenn es um Dinge geht, die man auch jetzt nicht öffentlich machen muss, aber kann.
Bis hin zur Vergütung meiner Geschäftsführung oder der Mittelherkünfte und Mittelverwendung. Und wir sind ziemlich sicher, dass auch diese freiwilligen Angaben zuhauf genutzt werden.
Dafür gab es heute auch schon Zusagen. Der AWO-Skandal wirkt nach. Die freie Wohlfahrtspflege, die Menschen hilft, die durch Armut, Krankheit oder andere Probleme in schwierige Lebenslagen gekommen sind, will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Dass die Landesregierung dafür den Rahmen schafft, dürfte kein Zufall sein. Weil es um Steuergeld geht, war auch die Politik unter Druck geraten, mehr auf die Organisationen zu schauen, beziehungsweise schauen zu lassen. Denn die Datenbank ist ab Mitte April für alle einsehbar. Intransparenz und Missbrauch von Geldern schade dem Ansehen der betroffenen Verbände, erklärte Jasmin Ali Nagi, die Organisationen vertritt.
Zum einen hoffe ich, dass die wertvolle Arbeit, die insbesondere an der Basis geleistet wird, dass die keinen Schaden genommen hat. Zum anderen hoffen wir natürlich, dass Transparenz für Vertrauen sorgt.
Hessen ist nach Berlin und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland, das eine Transparenzdatenbank einführt. In Berlin ist sie noch strenger ausgestaltet. Die Folge eines Skandals um die Treberhilfe, deren Chef Maserati fuhr und ein Traumgehalt bekam. Nur der Zufall in Form eines Strafzettels für den Fahrer des Sportwagens ließ die Machenschaften auffliegen. Dass Hessen auf Freiwilligkeit setzt, ist politisch umstritten. Problematisches könne noch immer unter den Teppich gekehrt werden, befürchtet René Rock von der FDP.
Dann werden wir ja nie wirklich die problematischen Informationen bekommen, sondern nur die freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Und eigentlich wäre es ja auch total wichtig, ein Zuwendungsregister zu haben, das sozusagen die Landesregierung auch öffentlich macht, wem sie wie viel Geld gibt.
Sozialminister Kai Klose sagt, diese Daten gäbe es bereits, aber eben nicht so im Transparenzregister.
Das schließt nicht aus, dass man vielleicht in Zukunft zu anderen Schritten kommt, aber die bedürften dann einer gesetzlichen Grundlage.
Immerhin, in Zukunft kann man sehen, was die Wohlfahrtsverbände von sich preisgeben wollen. Ob Vertrauen oder Misstrauen, das könnte sich dann schnell entscheiden.
Andreas Meyer-Feist hat uns die Transparenzdatenbank für die freie Wohlfahrtspflege in Hessen vorgestellt. Ein Instrument, das nun ermöglichen soll, dass die Öffentlichkeit Einblick in die Strukturen, die Tätigkeit und die Finanzen der Organisationen erhält. Seit etwa einem halben Jahr gibt es im Iran die Proteste gegen das autoritäre Regime. Das wiederum versucht, die Proteste zu unterdrücken, teilweise mit brutaler Gewalt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind dabei schon über 700 Menschen getötet worden. Rund 30.000 sollen inhaftiert worden sein. Bundesinnenministerin Faeser und die Innenminister der Bundesländer haben deshalb vor 3 Monaten beschlossen, keine abgelehnten Asylbewerber in den Iran abzuschieben, da die Lage dort einfach zu gefährlich ist. Aber in Frankfurt hat die Bundespolizei genau das nun gemacht. Sie hat 2 abgelehnte Asylbewerber in den Iran zurückgebracht, obwohl dort möglicherweise Gefahr droht. Tobias Lübben mit den Einzelheiten.
Erst ein junger Mann, dann eine junge Frau. Beide mussten am Frankfurter Flughafen in den Flieger nach Teheran steigen, begleitet von Bundespolizisten. Ihre Asylanträge waren im Eiltempo abgelehnt worden, wie das Bundesinnenministerium dem HR bestätigt. Behruz Assadi vom Migrationsbüro der Malteserwerke in Mainz hatte Kontakt zu den beiden. Er sagt, der junge Mann sei voller Angst ins Flugzeug gestiegen, Angst vor Repressalien. Jetzt sei der Kontakt abgerissen.
Man weiß nicht, was mit seinem Schicksal ist. Wir haben momentan keinerlei Informationen über seine Situation nach der Abschiebung in den Iran.
Von der jungen Frau, die auch nach Teheran fliegen musste, hat Asadi dagegen ein Lebenszeichen. Sie sei weiter nach Afghanistan abgeschoben worden und halte sich dort versteckt. Sie stamme aus dem Land, aber dort drohe ihr, von den Taliban zwangsverheiratet zu werden.
Und sie versucht, das Land wieder zu verlassen. Daher ist es wichtig, aufzufordern, die Bundesregierung, sie zurückzuholen, damit das auch hier ihren Asylantrag in Ruhe stellen kann.
In beiden Fällen hat das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die Anträge innerhalb von 2 Tagen geprüft und für offensichtlich unbegründet befunden. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat die Widersprüche dann ebenfalls im Eilverfahren zurückgewiesen. So schnell geht es nur im sogenannten Flughafenverfahren. Dabei werden Asylbewerber, die am Flughafen ankommen, im Transitbereich untergebracht. Formal reisen sie also gar nicht in die Bundesrepublik ein, wie das Innenministerium in einer Mail an den HR betont.
Wird der Asylantrag vom BAMF als offensichtlich unbegründet abgelehnt, ist dem Ausländer die Einreise zu verweigern. In solchen Fällen handelt es sich um eine Zurückweisung, nicht um eine Abschiebung.
Folglich habe die Bundesregierung auch nicht gegen das Abschiebeverbot verstoßen, das für den Iran gilt. Beyrous Asadi von den Malteserwerken hält das für Haarspalterei. Im Ergebnis seien beide, der Mann und die Frau, wieder genau dort, wo ihnen Unheil drohe. Er fordert:
Dieses Flughafenverfahren ist nicht vereinbart mit der Abschiebestoff in den Iran. Und daher muss das dann auch ausgesetzt werden.
Im Moment, so schreibt das Innenministerium, befinden sich 3 weitere Iraner im Transitbereich des Frankfurter Flughafens und bitten um Asyl. Ihr Antrag werde gerade geprüft im Flughafenverfahren.
Zurück in den Iran trotz Abschiebestopp. Tobias Lübben hat über den Fall berichtet. Es war vor knapp 37 Jahren, als die damals 15-jährige Jutta Hofmann in Lindenfels tot aufgefunden worden war. Jetzt scheint sich dieser sogenannte Cold Case, also ein ganz alter, ungelöster Kriminalfall, aufgeklärt zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft in Darmstadt jetzt bekannt gegeben. Darmstadt-Korrespondent Raphael Stübig berichtet.
Cold Case-Ermittler hatten den Fall kürzlich noch einmal aufgerollt, DNA-Spuren vom Tatort neu analysiert und ein genaues Täterprofil erstellt. Die brandneuen Erkenntnisse hatte Tanja Becker vom Landeskriminalamt dann in der vergangenen Woche in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY öffentlich gemacht.
Der Täter ist Rechtshänder, der Täter ist ortskundig gewesen damals. Das bedeutet für uns ganz klar, er muss aus dem südhessischen Raum kommen. Damit meine ich die Gegend um Darmstadt, Heppenheim und auch den Odenwald. Er war bei der Tat Mitte 20 Jahre alt. Das bedeutet, er ist jetzt 60 Jahre alt oder ein wenig älter.
Außerdem waren sich die Ermittler sicher, der gesuchte Mann ist ein Serientäter und muss schon vor dem Mord an Jutta Hofmann Sexualstraftaten begangen haben.
Ein Mädchen am helllichten Tag auf so einem Weg abzugreifen, das ist nicht alltäglich. Und wir gehen deswegen von einem hohen Triebdruck aus, den der Täter gehabt haben muss. Denn er ist ein hohes Entdeckungsrisiko letztendlich auch eingegangen. Und insgesamt gehen wir auch davon aus, dass er eine Persönlichkeitsstörung haben muss.
Damit haben die Cold Case Ermittler offenbar voll ins Schwarze getroffen, denn der tatverdächtige Mann aus Bensheim wurde wegen mehrerer Sexualdelikte auch nach 1986 verurteilt. Robert Hartmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt.
Es ist in der Tat so, dass der Beschuldigte schon mehrfach vorbestraft ist, vor allem wegen Sexualdelikten, und wegen einem Sexualdelikt wird ja aktuell gegen ihn auch die Unterbringung vollzogen. Er ist in Norddeutschland in einer geschlossenen Einrichtung. Wir haben sozusagen unseren Untersuchungshaftbefehl drüber gelegt.
Vor dem Haftrichter heute am Amtsgericht Darmstadt hat der Beschuldigte zum Tatvorwurf geschwiegen. Durch die neue DNA-Analyse mit modernen Methoden war der heute 61-Jährige erst jetzt ins Visier der Ermittler geraten, fast 4 Jahrzehnte nach dem Mord an Jutta Hofmann.
Da hatten wir dann schon einen Verdacht gegen ihn. Und aufgrund der Sendung kam dann ein Hinweis im Nachgang, der zu unserem Ermittlungsergebnis gepasst hat und den Tatverdacht eben nochmal verfestigt hat.
Dennoch gibt es viele weitere offene Fragen in dem Fall. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hofft daher noch auf weitere Zeugenhinweise, sagt Sprecher Robert Hartmann.
Wir versuchen jetzt zu ermitteln, wo sich der Beschuldigte im fraglichen Zeitfenster um 1986 herum aufgehalten hat. Da haben wir noch keine gesicherten Erkenntnisse dazu.
Nach dem Mord an Jutta Hofmann war der Tatverdächtige zu einem unbekannten Zeitpunkt nach Norddeutschland gezogen, wo er nach einer anderen schweren Sexualstraftat seit mittlerweile 10 Jahren in der Psychiatrie sitzt und dort jetzt auch auf seinen Mordprozess wartet.
37 Jahre nach der Tat wird die Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Täter wegen Mordes erlassen. Raphael Stübig hat uns den Fall geschildert. Es gibt in Hessen inzwischen etliche Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler mit Tablets arbeiten können. Die iPad-Klasse der Kreisrealschule Gelnhausen ist dennoch etwas Besonderes. Denn das Projekt, das ein junger Lehrer auf die Beine gestellt hat, wird von Sponsoren und einem Förderverein finanziert. Und das heißt, alle Kinder, ob arm oder reich, sind mit an Bord. Wolfgang Hetfleisch war dort.
Auf den ersten Blick ist die Kreisrealschule in Gelnhausen eine Schule wie jede andere. Aber bei der Digitalisierung hat die Schule im Main-Kinzig-Kreis den meisten anderen bald etwas voraus. Im kommenden Schuljahr werden Siebtklässler eine iPad-Klasse bilden. Allen Schülerinnen und Schülern wird kostenlos ein Tablet gestellt, auch dem 12-jährigen Max. Er hat's schon ausprobiert und findet's ziemlich gut.
Der Unterricht war davor normal wie in der Grundschule und jetzt mit dem iPad digital finde ich das einfach ein bisschen cooler.
Digitales Lernen, das passt bei Max auch gut zum Berufswunsch.
Programmierer, also App-Programmierung und so weiter.
Bei der iPad-Klasse der Kreisrealschule geht es aber nicht darum, digitale Genies heranzuziehen. Max' Mutter Corinna Schneider hofft,
dass in allen Schulen eine Selbstverständlichkeit es wird, dass man mit iPads oder mit Tablets oder was auch immer, dass man halt digital arbeitet, einfach damit auch die Kinder für die Zukunft des Lernen, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Sie gehört zum Alltag.
Von der Vollversorgung aller Klassen an weiterführenden Schulen mit digitalen Endgeräten ist Hessen weit entfernt. Vielerorts springen Eltern und Fördervereine in die Bresche, notgedrungen. Die Tablets fallen nicht unter die sogenannte Lernmittelfreiheit, müssen also nicht kostenlos gestellt werden. Schulelternbeiräte aus 21 Städten und Kreisen haben das jüngst in einem offenen Brief an Hessens Kultusminister Alexander Lorz scharf kritisiert. Auch Frederik Zinn findet, das Land müsse was tun. Für seinen Traum von der iPad-Klasse ging der junge Mathe- und Physiklehrer der Kreisrealschule aber seinen eigenen Weg. Der 31-Jährige suchte und fand Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft.
Das war jetzt für uns ein Mittel oder ein Weg, dass wir eine iPad-Klasse für unsere Schule verwirklichen können, ohne dass Eltern viel Geld ausgeben müssen. Mehrere hundert Euro, das können wir nicht voraussetzen.
Das Problem ist behoben. 11 Unternehmen haben mehr als 10.000 Euro gespendet. Den Rest hat der Förderverein der Schule beigesteuert. Und so hängt die Tablet-Frage in der Klasse von Frederik Zinn nicht davon ab, wie tief die Taschen der Eltern sind. Richtig so, findet Mutter- und Elternbeirätin Corinna Schneider.
Gerade in den heutigen Zeiten, Energie wird teurer, unsere ganze Lebenshaltungskosten werden teurer und auf einmal dann eine große Summe für ein Tablet aufzubringen, ist für viele Familien schwierig. Und von daher muss es eigentlich eine Selbstverständlichkeit werden, dass Tablets in den Schulen bereitgestellt werden und dass Kinder damit digital aufwachsen können.
Wie wichtig es ist, angemessene Unterrichtsformen fürs digitale Zeitalter zu finden, war Lehrer Frederik Zinn während der Corona-Pandemie besonders schmerzlich bewusst geworden. Im gemeinsamen Unterricht mit digitaler Unterstützung sind die Risiken überschaubar. Die Vorzüge hingegen liegen auf der Hand, auch für Max. Wenn der Gong zur Pause ruft und er seinen Ranzen schultert, dann weiß er,
das ist jetzt mit dem iPad einfacher, nur ein Block, Stift, falls das iPad leer ist, dass man einfach keine Bücher mehr mitschleppen muss.
Tablets für die Schüler in Gelnhausen durch private Sponsoren. Eine Erfolgsgeschichte. Wolfgang Hetfleisch hat sie erzählt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.